wir haben mal so einen kleinen Einblick gekriegt in die Lebenswelten der Stadtleute oder in die Ansichten, weil man hat, das hat man halt schon gemerkt, dass die doch auch von der Urproduktion, will ich es jetzt einfach mal nennen, schon relativ weit weg sind.
Die größte Gefahr für die Demokratie sind die Wähler, die es nicht mehr schaffen, zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland. Innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung, zu einer neuen Folge von Plan B, Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit dabei hier natürlich wieder Thilo. Moin Thilo, herzlich willkommen.
Moin Thomas, schön hier mal wieder bei dir auf dem Hof Baslund zu sein. Man fährt auch immer gerne hier nach fast Dänemark. Das ist ja schon fast wie Urlaubsgefühl, wenn man in diese Richtung fährt, an die Grenze. Dann hat man natürlich auch immer viel Zeit, über verschiedene Dinge nachzudenken. Und als ich hier so auf dem Hof fuhr, musste ich an was denken, was ich neulich so zufällig gehört habe. Ich habe mein Radio an morgens, das dümpelt so vor sich hin. Und dann höre ich auf einmal deine Stimme im Radio bei Enjoy. Da war ich doch etwas überrascht. Mir fiel allerdings ein, dass ich es, glaube ich, vorher schon mal kurz auf Insta irgendwie gesehen hatte, dass du es irgendwie angeteasert hattest, dass da was stattfinden sollte. Aber ich fand es spannend mit dem Kuhshit-Bingo oder wie auch immer man das nennt.
Wir haben es Kuhfladen-Roulette genannt, aber ja, das war schon eine witzige Geschichte. Die haben uns angefragt über eine Agentur und ich habe gesagt, also das hört sich so witzig an, da mach's jetzt einfach mal mit. Das war schon echt cool. Aber auch herausfordernd, diesen Kulturschock zu erleben oder diese Welten, die da aufeinander prallen, wenn Menschen aus der großen Stadt hier auf den Bauernhof rauskommen, die sonst gar keine Berührungspunkte mit dem Landleben haben. Man hat doch schon so einiges an Klischees auch bestätigt gesehen in dem Moment, wo die dann hier alle standen und die Sendung vorbereitet haben oder auch mit uns dann ins Gespräch kamen.
Ja, das erinnert mich so ein bisschen, wenn du das erzählst, an so Zeiten, lange vergangene Zeiten, BSE, wann war das? Ich glaube 94, das ist 30 Jahre her oder so. Da hatten wir, weil wir ziemlich viel Galloways damals hatten, hatten wir auch ziemlich viel Fernsehen und Radio immer auf dem Hof. Und da trafen schon so Welten aufeinander. Ne? Einmal der ländliche Raum und auf der anderen Seite so die urbanen Moderatoren, die mit ihren Lackschuhen kommen und dann auf einmal auf Zehenspitzen laufen, damit nicht irgendwie der Matsch von oben in die Schuhe reinläuft. War manchmal schon ganz amüsant. Auch wenn es herausfordernd war, aber es war auch amüsant.
Also was das anging, waren die relativ gut vorbereitet. Die hatten nämlich Müllbeutel mit und haben die sich dann über ihre weißen Sneaker gezogen und dann hier den Rasen präpariert fürs Kuhfladen-Roulette. Aber wenn du dann geschminkte Moderatoren vor dir stehen hast, mit lackierten Fingernägeln, das ist sowas, das sehen wir hier auf dem Dorf ja dann auch nicht so häufig. Das ist ja schon was Außergewöhnliches mal.
Und wie war so das Aufeinandertreffen von den Moderatoren mit Weinrose hieß sie, glaube ich, ne? Oder?
Genau, Weinrose war die Kuh, die wir ausgewählt haben. Das war total super. Also auch zu uns, die waren total nett und freundlich und wir ja auch denen gegenüber. Also es war irre witzig, die ganze Geschichte. Die Kuh war sehr, sehr kooperativ. Die hat es wirklich bis fast zum Ende der Sendung hingehalten, sodass man auch den Spannungsbogen dann schön lange halten konnte. Das war schon echt eine coole Geschichte. Und wie die beiden Hamburger Moderatoren dann abgingen, als die Kuh dann endlich in Fladen gelegt hat, das war genial.
Große Freude über das große Geschäft.
Ja, so kann man es wohl bezeichnen. Aber da war ja die ganze Sendung im Grunde auch darauf ausgelegt, dass eben dieses Warten auf den Fladen so das ganze Geschehen dann auch bestimmt hat.
Also war quasi, ja, haben die Moderatoren nicht nur die Kuh bestaunt, sondern auch den Bauern, das Landleben, den Hof.
Ja, und wir haben mal so einen kleinen Einblick gekriegt in die Lebenswelten der Stadtleute oder in die Ansichten, weil man hat, das hat man halt schon gemerkt, dass die doch auch von der Urproduktion, will ich es jetzt einfach mal nennen, schon relativ weit weg sind. Und ich glaube, das ist ein Unterschied zu der Zeit vor 30 Jahren, von der du gerade erzählt hast, dass die Menschen sich in diesen 30 Jahren schon extrem weit, noch weiter von der Urproduktion entfernt haben, als es damals der Fall war. Man hat doch vor 30 Jahren auch noch eher Menschen in der Stadt gehabt, die erzählt haben, Mensch, meine Oma hat einen Bauernhof oder meine Tante hat einen Bauernhof Und das hast du heute halt fast gar nicht mehr. Ne? Das sind junge Leute, die, ich weiß, kann die nicht schätzen vom Alter her, die Moderatoren irgendwo Anfang, Mitte 30, hätte ich jetzt gesagt. Aber die haben mit Landleben noch nie irgendwas zu tun gehabt. Gar nicht. Die gehen vielleicht mal in den Park mit ihrem Hund, aber das war's dann auch.
Ja, das ist natürlich, wenn du heute in der Stadt lebst, deine Berührungspunkte mit Nahrungsmitteln sind wahrscheinlich eher selten die Wochenmärkte, wo vielleicht ja nochmal so ein bisschen mehr Urprodukte vorhanden sind, aber es ist ja doch sehr viel wahrscheinlich der Discounter oder der Supermarkt, vielleicht nochmal der gehobene Bioladen oder so, aber da liegen natürlich fertig abgepackte Lebensmittel. Da hast du wenig Kontakt, glaube ich, so mit Urprodukten. Das ist natürlich schon dann fast ein Kulturschock, wenn man dann auf einmal aufs Land kommt.
Das war das für die Leute.
Aber was mich eigentlich interessiert ist, merkt man so ein bisschen in der Unterhaltung, ich meine, wir als Landwirte beäugen ja doch immer so ein bisschen auch kritisch die Berichterstattung in den Medien, weil wir ja oft das Gefühl haben, dass das, was so in den Medien wiedergegeben wird über die Landwirtschaft, dass das nicht so der Realität im ländlichen Raum entspricht. Merkt man das auch so in der Unterhaltung, wenn man sich mit denen unterhält? Sind die da festgefahren oder sind die auch offen, vielleicht auch Dinge zu erkennen oder neu zu entdecken?
Also mir gegenüber waren die total offen und haben auch echt interessiert zugehört, wenn ich Sachen erklärt habe, auch über die Abläufe und ja, wie so der Tagesablauf auch einer Kuh dann ist in so einem Betrieb und der Lebensalltag einer Kuh. Aber das Bild, was die von der Landwirtschaft und von unserer Urproduktion haben, ist natürlich das, was sie aus den Medien mitnehmen. Und da muss man ganz klar sagen, dass diese Entfernung von unserer Produktion und vom Landleben, die Menschen in der Stadt haben, natürlich auch die Medienschaffenden betrifft und dass die sich natürlich genauso weit davon entfernt haben, wenn nicht sogar noch weiter. Also ich habe kürzlich ein Interview gegeben für den SAZ, da ging das um Maisanbau und ich habe das eigentlich versucht, relativ neutral zu beleuchten, das ganze Thema, dass der Mais halt eindeutig Vorteile hat, auch für das Klima, was wir hier bei uns im Moment haben und dass der als Rohstofflieferant nicht nur für Tierfutter, sondern eben auch für Energienutzen genutzt werden kann. Und das wurde dann so verdreht dargestellt in diesem Artikel, dass ich mich da echt drüber geärgert habe. Es wurde dann eben so dargestellt, dass der Mais quasi eine invasive Pflanze ist, die hier gar nicht hingehört und dass es ganz schrecklich ist, dass der Mais den Weizen verdrängt hat. Ich meine, die Kartoffel war auch nicht immer hier. Die ist auch irgendwann mal eingeschleppt worden und da können wir uns heute nicht mehr vorstellen, dass die nicht mehr da sein soll. Das hat mich schon echt geärgert, dass da so die Meinung rumgedreht wird oder dass die Redakteure ihre eigene Meinung so reinbringen in einen eigentlich neutral gedachten Artikel und in neutral Berichterstattung, fand ich nicht schön.
Das ist natürlich häufig so, dass man gerne, ich glaube, am Status quo festhält oder zu wenig reflektiert. Das ist ja nicht nur, dass die Kartoffel, das ist ja ein jüngeres Beispiel, selbst den Weizen oder die Gerste, also die Dinge, die wir ja gefühlt schon ewig haben, aber auch die haben wir als Menschen irgendwann mal kultiviert. Ne?
Ja.
Und ich glaube, das ist einfach, ja, der Zahn der Zeit, dass Dinge sich verändern und das ist der Gang der Dinge. Das ist Entwicklung, das ist Fortschritt, das ist Innovation. Das ist ja das, wovon wir eigentlich leben.
Aber man wundert sich ja doch, dass man als Landwirt, die wir ja eigentlich immer als konservativ und wertkonservativ dargestellt werden, dass wir dann quasi noch rechts überholt werden oder links überholt werden von Journalisten, die scheinbar noch viel konservativer denken als wir und die diese Veränderung irgendwie gar nicht wahrhaben wollen oder sie schlecht reden. Das will mir nicht so richtig in den Kopf, wo man ja eigentlich immer denkt, dass Medienschaffende vielleicht eigentlich noch innovativer sind oder zukunftsgewandter agieren. Das hat mich schon so ein bisschen schockiert, dass wir da eigentlich die Innovativen sind.
Also ja, das ist eigentlich allgemein ja sehr schade, dass man Dinge dann immer so entweder total kritisiert oder sie total hyped. Also mir fehlt da manchmal so ein bisschen so der Mittelweg. Also dass man muss sich kritisch mit Themen auseinandersetzen. Auch mit dem Mais muss man sich bestimmt kritisch auseinandersetzen. Und auch nicht alles am Mais ist immer toll wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch Vorteile. Und ich finde es wichtig, dass man das dann rundherum beleuchtet und vielleicht am Ende versucht, ein kleines Fazit zu ziehen und zu sagen, okay, grundsätzlich gut, grundsätzlich vielleicht nicht ganz so gut. Je nachdem, aber so dieses, ja, ein Stück weit Totalitäre, das ist ja eigentlich das, was gerade auch aus den Medien heraus oft kritisiert wird, so totalitäre Ansichten und oft vertreten sie dann auf einmal selber. Ne?
Die kommen zumindest häufig dann aus dieser Berichterstattungsblase raus, ja, das ist so.
Und provozieren dann wieder die totalitären Gegenansichten, die man eigentlich ja nicht haben will, also von daher, schwierige Themen.
Ja, aber wie gesagt, also die Gespräche mit den Herrschaften vom NDR oder von Enjoy waren super. Ich glaube, die sind mit viel neuem Wissen hier vom Hof gegangen und ich hoffe auch, dass sie das dann entsprechend in die Breite tragen nachher und dass wir da ein bisschen was rüberbringen konnten, auch in die urbane Stadtgesellschaft, wie unser Lebensalltag, unsere Lebenswirklichkeit auf dem Dorf hier aussieht.
Aber das tust du ja sowieso, weil du machst ja auch noch NDR auf dem Land. Also du bist ja, du kriegst ja wahrscheinlich irgendwann dein eigenes Büro beim NDR, so viel wie du für den NDR im Moment machst.
Also wir hatten schon überlegt, ob wir demnächst mal einen Parkplatz einrichten für die Kollegen vom NDR hier auf dem Hofplatz, dass die zumindest immer ihre Autos irgendwo loswerden können. Aber es macht Spaß. Also das ist, und die von NDR auf dem Land sind halt so, dass sie die kennen halt den Lebensalltag auf dem Land. Ne? Die sind ja mehr in den Bereichen unterwegs. Das war das Enjoy-Team. Die waren noch nie auf dem Bauernhof. Und das hast du denen eben auch angemerkt. Und das ist NDR auf dem Land. Die sind ja ständig unterwegs.
Ja, aber ich finde es gut. Ich finde es wichtig, weil das ist was, was glaube ich wirklich auch mal so die urbane Gesellschaft mal mit Lebensrealität aus den ländlichen Räumen versorgt, ein Stück weit. Auch wenn NDR auf dem Land gerne auch mal so ein bisschen witzige Dinge bringt oder
ja, aber
ein
das bisschen überspitzt, ja, aber das ist ja wichtig. Wichtig. Du musst ja auch eine gewisse Unterhaltung bieten. Also wenn ich mich einfach nur hinstelle und vor mich hin moser, wie schrecklich alles ist oder einfach nur trocken erkläre, wie alles funktioniert, dann guckt sich's nachher auch keiner an. Also ich muss ich nenne es ja immer Infotainment. Also ich muss ja Informationen mit einer gewissen Unterhaltung verbinden. Das ist ja auch das, was wir über die Vlogs machen oder auch über Social Media, wo wir ja alle zusammen immer versuchen, irgendwo auch einen unterhaltsamen Weg zu finden, die Themen zu verpacken, um sie dann an die Menschen ranzubringen. Das ist schon enorm wichtig und da hilft der Humor ganz viel beim Verstehen und Sachen rüberzubringen, einfach weil die Leute dann Spaß am Zugucken haben.
Genau, es bindet die Leute. Ne? Also ja. Selbst mich als Lohnunternehmer, der im Schwerpunkt Drainagen macht, hat der Bericht über das Trainieren da von NDR auf dem Land, der hat mich auch irgendwie gefesselt, weil sie es einfach gut gemacht haben. Ne? Ja. Weil sie wirklich das auch ja, super aufbereitet haben. Das war schon gut. Das finde ich echt super, dass ihr das so macht.
Genau.
Aber anderes Thema. Markt.
Spannendes Thema gerade.
Ja, genau. Ging mir gerade schon mal so im Vorfeld durch den Kopf, ist ja Thema gewesen, gerade weil, glaube ich, die Edeka war es, die im Fleischbereich jetzt gesagt hat, wenn die Fleischpreise nicht sinken, dann kaufen wir billiges Fleisch im Ausland. Mhm.
Total super, ne?
Krasse Aussage, oder?
Ja, alles für den Verbraucher, Hauptsache günstig.
Ja, und andererseits sagen sie immer, sie wollen Regionalität und wollen die heimische Landwirtschaft unterstützen und so weiter und so fort. Und dann kommen solche Aussagen. Das finde ich schon mühsam, oder?
Aber da heißt es jetzt Farbe bekennen, ne? Also für die Händler, die all die letzten Jahre immer gefordert haben, wir wollen mehr Tierwohl und wir wollen mehr Haltungsverordnung und dies und das und jenes, wo du immer schon gehört hast, so im nächsten benachbarten Ausland ist das überhaupt kein Thema. Da wird zwar auf die CO2-Geschichten, auf die Klimabilanzierung geguckt, aber auf die Haltungsstufen überhaupt nicht. Ich habe es ja auch in den USA jetzt wieder gesehen. Klima, ja, Haltung, egal. Das ist ein rein deutsches Phänomen und jetzt, wo wir diese Haltungsstufen eingeführt haben und wo wir mehr Haltungskomfort quasi für die Tiere bieten, mehr Tierwohl und die Lebensmittel eben knapper und dadurch teurer werden, jetzt heißt es dann auf einmal, ja nee, das ist zu teuer, jetzt holen wir den Kram aus dem Ausland. Also das ist schon eine ganz schön harte Nummer, finde ich.
Naja, und zumal, wenn man mal, ich glaube, die Dinge realistisch betrachtet, ist ja die Frage, kriegen wir im Ausland überhaupt was? Also weltweit ist der Fleischkonsum, glaube ich, so hoch wie nie. Das ist ja nicht so, dass der Fleischkonsum weltweit rückläufig ist, ganz im Gegenteil. Also gerade so die Schwellenländer, wo einfach Wohlstand zunimmt, die fordern auch mehr Fleisch, die verzehren einfach mehr Fleisch und dadurch ist der Weltmarkt, was Fleisch angeht, der ist, glaube ich, auch so knapp, dass Fleisch im Ausland im Moment auch nicht einfach mal so eben billig zu kriegen ist.
Und da sollte man eigentlich davon ausgehen, dass die Edekaraner, wie sie sich hier, glaube ich, nennen, das eigentlich wissen sollten, ne?
Ja, aber
dass Fleisch genau wie Milchprodukte eben auch am Weltmarkt gehandelt werden.
Genau, und dass sie da knapp sind, dass sie da auch teuer sind und dass das am Ende ja eigentlich nur eine billige Masche ist, solche Dinge jetzt hier mal rauszuhauen. Das ist ja fast schon ein bisschen populistisch, sowas hier gerade in der Situation in den Raum zu stellen.
Ja.
Also, finde ich schon mühsam.
Also wir haben es ja im Sommer in den USA gesehen und da waren wir extrem erstaunt, wie teuer da schwarzbunte Bullenkälber zum Beispiel gehandelt werden. Also das Dreifache von dem, was wir hier für die Kälber kriegen. Und da sagte mein Kollege, der seit über 20 Jahren da drüben lebt, dass diese Spirale halt, das Fleisch ist teuer, die Milchviehhalter besamen mit Fleischrindern, um mehr Fleischrinder zu produzieren. Trotzdem ist das Fleisch halt nachgefragt, dadurch gibt es weniger Milchkühe, weil die Fleischpreise halt hoch sind und dadurch ist die Milch dann knapp und die steigt dann auch noch wieder. Und diese Spirale, in der befinden wir uns jetzt eben nicht nur nicht nur die USA, sondern auch wir hier in Europa. Ich mache es ja in meinem Betrieb nicht anders. Ich besame ja auch alles, was ich nicht für die Zucht brauche, mit Fleischrindern. Und dadurch gibt es dann halt auch weniger Nachzucht. Weniger Nachzucht heißt weniger Milch und diese Spirale dreht sich weiter. Und das ist halt ein weltweites Phänomen. Und das wird spannend werden die nächsten Jahre, wo da die Reise hingeht.
Aber ja gut, also das muss man ja ganz klar sagen. Das ist ja das, worauf wir eigentlich immer ein Stück weit gehofft oder gewartet haben oder wo wir immer gesagt haben, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen ja auskömmliche Preise für die Produktion. Darunter haben wir ja jahrelang gelitten, dass es nicht so war. Wir haben so viele Kollegen verloren oder die eben darunter wirtschaftlich gelitten haben. Es gab auch andere Gründe, warum andere Betriebe aufgehört haben.
Da kommt ja eins zum anderen.
Eins zum anderen, genau. Aber nichtsdestotrotz ist das ja eine Situation, auf die wir wirklich gewartet haben. Die Frage ist ja nur, wie geht die Politik damit um? Also wir müssen ja den Verbraucher ja trotzdem in der Lage halten, sich auch Nahrungsmittel weiterhin leisten zu können. Ne?
Das heißt, steigende Löhne.
Ja.
Wenn wir den Weltmarkt nicht beeinflussen können. Ich weiß nicht, hast du irgendwelche Stellungnahmen aus der Politik gehört zu dieser Aussage von Edeka?
Nee, gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe mich da vielleicht auch ein bisschen wenig mit beschäftigt in letzter Zeit, weil ja, ist ja noch eine arbeitsintensive Zeit aktuell.
Das ist so, das geht mir nicht anders.
Aber nichtsdestotrotz glaube ich, wie gesagt, es ist wichtig, dass sich das so entwickelt und es ist auch richtig, dass sich das so entwickelt. Aber soziale Gerechtigkeit ist natürlich auch immer ein wahnsinniges Thema. Und wenn wir dann auf der anderen Seite drüber nachdenken, dass gerade ja in der letzten Woche auch das Thema Tierhaltungskennzeichnung gerade im Rinderbereich auch nochmal wieder Thema war und man da ja auch nach vorne gehen will, das sind natürlich alles so Themen, die, ich sag mal, gerade qualitativ hochwertiges Fleisch immer mehr zum Luxusgut machen und die da ja auch fast mit solchen Dingen ja ein Stück weit einen Keil in die Gesellschaft treiben. Das kann ja nicht unser Ansinn sein.
Aber wenn ich jetzt mal die Ausgaben der Deutschen für ihre Lebensmittel betrachte, dann ist da ja aus deutscher Sicht noch echt Luft nach oben, bis wir auf einem Niveau von Italien oder Frankreich sind. Von daher hätte ich ja gesagt, also im Moment haltet mal ruhig die Füße still. Wenn wir die Franzosen überholt haben, dann könnt ihr anfangen, euch zu beschweren über soziale Ungerechtigkeiten. Aber im Moment wird ja so viel Geld für anderen Scheiß ausgegeben und so wenig für Lebensmittel, dass wir ja eigentlich noch das Ganze auch ein bisschen laufen lassen können, oder?
Ja, laufen lassen sowieso. Also ich will das ja in keinster Weise stoppen. Nur die Frage ist ja, wie stellt die Politik die Weichen, dass sie nicht jetzt die Entwicklung ausbremst? Weil die ist ja eigentlich wichtig für die Tierhaltung. Es muss genug Geld für die Tierhalter da sein, damit die Tiere vernünftig gehalten werden können. Von daher ist die Entwicklung ja wichtig. Aber wie schafft es eben die Politik, die Menschen mitzunehmen, dass sie damit zurechtkommen? Natürlich hast du recht. Ne? Wir müssen vielleicht unseren Konsum verändern. Das ist so. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch Menschen, das ist ja nur ein Durchschnittswert mit diesem geringen Anteil an Lebenshaltungskosten. Es gibt halt auch Menschen, wo einfach wenig Luft ist, die sich andere Dinge ja kaum leisten können. Und die hängen wir im Fleischverzehr dann ab. Ja. Oder verdrängen sie immer weiter eigentlich eher in eine Richtung, wo wir sie nicht hinhaben wollen. Also das, was dann entsteht, ist ja, dass die Menschen dann immer mehr auf günstige Produkte ausweichen. Also einerseits wollen wir die Tierhaltung auf Stufe 2, 3 oder 4 bringen. Aber andererseits bringen wir über die Preise gerade die sozial schwachen Menschen dahin, dass sie eher wieder zurückgehen von 3 auf 2 oder sogar von 2 auf 1, ne? Da, wo die Möglichkeit besteht und am Ende das in Plastik eingeschweißte Fleisch kaufen. Das kann es ja nicht sein.
Wobei wir ja schon den geringsten Fleischverbrauch, glaube ich, in ganz Europa haben in Deutschland. Sowieso schon.
Ja, wir sind weit runter, auf jeden Fall. Wird ja durch die Klimapolitik immer so ein bisschen gepusht, dass man immer sagt, wir sollen auf Fleisch verzichten. Sehe ich persönlich ja kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich bin ja der festen Überzeugung, dass es gerade für unsere Gesundheit auch wichtig ist, auch immer mal Fleisch zu essen, bin ich absolut von überzeugt. Aber gut, jeder hat so sein eigenes Lebensmodell. Ne?
Ich bin jetzt einfach mal ein bisschen populistisch, aber ich denke ganz oft, wenn ich so Kommentare lese von einschlägigen Plattformen, dass einigen Leuten mal so ein schönes Steak oder sowas echt gut tun würde.
Mal so ein bisschen rohes Fleisch.
Das muss nicht mal roh sein, aber ich bin der festen Überzeugung, dass der komplette Verzicht auf tierische Eiweiße nicht gut ist. Also da passiert irgendwas mit dem Körper. Und das wird auch bei vielen Menschen leider deutlich.
Ja, gerade so Kollagen, ne? Was ja für unsere Gehirnentwicklung wahnsinnig wichtig ist. Das kannst du halt nicht über Erbsenproteine ausgleichen. Das ist leider so. Und das macht auch was mit einem. Das ist, glaube ich, zweifellos. Aber gut. Wie gesagt, jeder hat da so sein eigenes Lebensmodell.
Im Moment ganz groß auch nicht nur die Fleischpreise in der Presse, sondern ja auch die Butterpreise. Ich habe es ja eben schon gesagt, das ist ja diese Spirale, teures Fleisch, Tiere werden geschlachtet, weniger Milch, teurere Milchprodukte oder teure Butter. Auch das eine Entwicklung, die ja nicht nur in Deutschland so ist, sondern auch weltweit. Meinst du, dass dieses Bauern-Bashing, will ich jetzt einfach mal nennen, was wir im Moment gerade wieder erleben, also ich habe zumindest das Gefühl, dass auf ganz vielen Medien, auf ganz vielen Plattformen doch ziemlich über die Landwirtschaft im Moment gerade wieder hergezogen wird. Also das kennen wir sonst ja eigentlich immer nur im Vorfeld der Grünen Woche, wenn Landwirtschaft mal so hochgepusht wird. Aber im Moment ist es auch ziemlich heftig so. Meinst du, das könnte zusammenhängen mit diesen Preisen, dass man da irgendwie die Märkte runterschreiben will?
Ja, aber kann man das? Kann man die Märkte runterschreiben? Ich meine, wir haben ja zusätzlich zu der, ich sag mal, Knappheit, die sich entwickelt, vielleicht auch aus Tierbestandsentwicklung, haben wir natürlich im Moment noch eine zusätzliche Knappheit durch die Blauzungenkrankheit. Also da fehlt ja auch einfach mal Rohstoff am Markt, Milchrohstoff, der fehlt einfach. Von daher kann das vielleicht auch ein Stück weit ein temporäres Phänomen sein. Aber ob man sowas runterschreiben kann, das glaube ich nicht.
Also es gibt ja nicht wenig Leute, die sagen, man kann die Milchpreise auch schlecht schreiben oder runterschreiben. Und das dachte ich neulich, als ich einen Artikel gelesen habe. Den einen Tag gab es einen Artikel von der Agra heute, Spotmilchmarkt bricht ein. Da war der denn um 1,5% der Spotmilchpreise an einem Tag gefallen. Und am nächsten Tag hieß es, LEH erhöht die Butterpreise, Milchpreise so hoch wie nie. Und da denke ich dann so, Leute, irgendwo, wo ist da der journalistische Ausgleich oder die journalistische Fingerfertigkeit, dass man da vielleicht auch einfach mal nicht jeden Tag eine andere Sau durchs Dorf treibt. Und in einem Marktbereich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen solche Schlagzeilen rauszuballern, einfach nur um die Leute irgendwie wirr zu machen oder verrückt zu machen, finde ich schwierig.
Ja, die Frage ist ja immer, wie viel gibt man auf das Geschreibe? Natürlich guckt man dahin, versucht natürlich auch Marktentwicklung abzuchecken, aber am Ende ist ja gerade der Milchmarkt, wissen wir ja alle, zumindest die wir uns ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, ist ja einer, der eher nicht so ganz sprunghaft ist. Zumal wir ja, weißt du ja auch, gerade die Milchpreise ja oft auch erst im Nachhinein gemacht werden. Diese immer ganze Thematik, Andienungspflicht an die Meiereien und so weiter. Ich glaube schon, dass das so ein Milchpreis insgesamt schon in einer gewissen Konstanz hält. Natürlich gibt es Schwankungen, das ist ganz klar. Aber dieses Tagesgeschreibe, das hat ja auf unseren Preis, den wir kriegen, also ich jetzt selber nicht, aber ihr, hat das ja wenig Einfluss.
Ja, es ist dann wirklich dieses Reagieren auf kleinste Veränderungen an der Börse und all sowas. Aber ob man da dann immer, ich sag ja, ob man da immer so drauf reagieren muss, auch als Journalist, das ist halt die Frage. Und gestern, glaube ich, hat die Tagesschau getitelt, dass die Butter so schrecklich teuer ist, womit man ja echt die Leute auch wild macht. Und ich glaube bestimmt, dass es dann noch Leute gibt, die so eine Schlagzeile lesen und die dann sagen, oh nee, wenn die Butter jetzt nochmal teurer wird, dann kaufe ich aber doch lieber Margarine. Und dadurch pushst du natürlich beeinflusst du als Journalist ja auch irgendwo ein Stück weit die Märkte und bringst die Leute halt vielleicht woanders hin und drückst vielleicht unter Umständen tatsächlich dann auch den Butterpreis wieder, weil die Nachfrage halt nachlässt.
Ja, das stimmt. Das mag sein, dass die Leute dann vielleicht ein Stück weit zurückrudern. Auf der anderen Seite weichen sie vielleicht dann auch mal aus auf Margarine oder so, wer weiß. Und gehen dann, wenn er sich beruhigt hat, der Preis vielleicht auch wieder zurück zur Butter oder nehmen diese Mischstreichfette, die so halb pflanzlich, halb Butter sind oder wie auch immer. Was mir aufgefallen ist, ich habe tatsächlich wegen dieser Berichterstattung jetzt auch mal drauf geachtet bei dem Kolonialwarenhändler bei der EDK. Also das Einzige, wo es mir wirklich aufgefallen ist, ist tatsächlich Kerrygold. Also ist jetzt ja, kann ruhig den Namen ja nennen. Da ist die Butter tatsächlich extrem teuer geworden, finde ich. Aber wenn ich mir zum Beispiel die Bio-Butter angucke vom Harmfelder Hof, das ist ja so eine Bauernmeierei, die ein bisschen überregional tätig ist, hier so Schleswig-Holstein, Niedersachsen, die Butter kostet, glaube ich, seit Monaten 3,65. Also da hat sich seit Ewigkeiten nichts dran verändert. Das ist tatsächlich, wie du sagst, das ist ein Stück weit Angebot und Nachfrage. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es heißt, Butter wird teurer und die heben auch gleich die Preise an, weil da ist einfach die Nachfrage relativ stabil im Bio-Bereich. Die ist eher rückläufig. Und wenn ich mir zum Beispiel als Beispiel mal die Bio-Eier angucke, also die kosten heute, Hornburger Hof bei Edeka, die kosten 4,99 und das haben die auch schon zu Corona-Zeiten gekostet. Also die haben ja nicht mal in der Inflation 1 Cent angezogen. Also da ist dieser Preis, der ist sowas von konstant, zumindest im LEH. Also ich weiß nicht, ob man auf dieses Geschreibe immer so viel geben muss. Und wenn man einkaufen fährt, dann guckt man halt einmal hin und wenn dann irgendwie einer zu teuer ist, irgendwas ist immer im Angebot bei Butter. Also eine Butter findest du immer, die im Angebot ist. Von daher...
Ja, gut. Vielleicht hast du recht. Ich hoffe, dass du recht hast. Ich find's schwierig. Also dieses Runterschreiben oder dieses Aufschreien bei jeder kleinen Marktbewegung. Das ist, also mich als Milchviehhalter und Schlachtviehproduzent, mich nervt das ohne Ende, weil ich jedes Mal denke, mein Gott, jeder Bericht, der da irgendwie jetzt so aufschreiend wirkt, der sorgt dafür, dass die Leute verunsichert beim Einkaufen sind und dann vielleicht doch lieber irgendwie die Sachen liegen lassen.
Aber das machen wir ja im Berufsstand auch nicht anders. Das muss man hier ja auch mal vielleicht ganz deutlich ansprechen, dass wir auch innerhalb des Berufsstands viel zu oft aufschreien.
Finde ich genauso schlimm.
Ja, wir reagieren doch viel zu schnell auf jede Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Wir lassen uns doch sofort auf die Bäume treiben und wir haben es ja schon mal kurz angesprochen, dass in der Landwirtschaft vielleicht auch so im Moment man wieder das Gefühl hat, dass alle wieder los wollen, irgendwie zum Protestieren. Ob es jetzt daran liegt, dass man langsam mit der Ernte und der Herbstbestellung durch ist und so ein bisschen wieder in den Ruhemodus kommt und sagt, so jetzt könnte ich mal wieder los. Oder ob es einfach daran liegt, dass vielleicht aktuell wieder Themen da sind, die einen so weit bewegen, weiß ich nicht. Also was ja ein Thema war, was auch in vielen landwirtschaftlichen WhatsApp-Gruppen oder was auch immer oder in sozialen Medien viel diskutiert wurde, war ja die Rede von Ursula von der Leyen in München bei, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Organisation das war, wo sie so eine Grundsatzrede gehalten hat und wo man sich dann ja wahnsinnig darüber echauffiert hat, dass sie irgendwie in einem Satz gesagt hat, die Landwirte würden die Natur ausbeuten. Jetzt mal so ein bisschen platt wiedergegeben, ich habe es jetzt nicht mehr ganz präsent, aber das war ja der Satz, über den sich alle so wahnsinnig aufgeregt haben. Ich habe mir dann erstmal die Rede in Ruhe durchgelesen, einmal komplett. Natürlich ist da viel, ich sag mal, inhaltlich viel vielleicht Kritik drin, aber die ist gar nicht direkt an die Landwirtschaft gerichtet, sondern wenn man das wirklich mal ganz neutral liest, finde ich, ist das eine Kritik, die sich an die Gesellschaft richtet, weil sie auch anspricht, dass die Gesellschaft ja diese Entwicklung auch so, ich sag mal, vorangetrieben hat. Die Landwirte haben immer das produziert, was die Gesellschaft von den Landwirten gefordert hat. Also was der Markt gefordert hat, das haben die Landwirte produziert. Und wir waren ja immer in der Lage, uns, um das schöne Wort mal zu sagen, zu transformieren und haben uns immer angepasst an das, was die Gesellschaft, ich sag mal, irgendwie auf dem Markt gefordert hat. Und das ist das, was sie gesagt hat. Und das ist nichts, was sie kritisiert, sondern sie hat nur gesagt, das hat dazu geführt, dass wir die Natur plündern. Das ist aber kein direkter Vorwurf an die Landwirtschaft gewesen. Also so habe ich das nicht verstanden. Und ich finde, da hat man dann auch gleich wieder einen riesen Hype draus gemacht und hat sich echauffiert und hat gesagt, die böse EU und jetzt wollen sie uns schon wieder ans Leder. Und ich finde, wir müssen da einfach alle mal ein bisschen mehr Gelassenheit entwickeln und solche Dinge versuchen, ein bisschen neutral zu sehen und uns nicht da gleich verrückt machen zu lassen.
Nee, bin ich voll bei dir. Also das sage ich ja auch immer, wir müssen nicht über jedes Stöckchen springen, was man uns hinhält. Aber ich fand schon die Wortwahl halt auch unglücklich, ne? Die von der Leyen da gewählt hat. Und das ist halt, Worte haben gerade in so aufgeheizten Zeiten schon eine enorme Macht in alle Richtungen. Und da muss man sich dann als EU-Kommissionspräsidentin vielleicht auch mal genau überlegen, welche Worte haue ich da jetzt raus? Die Rede ist ja vorbereitet gewesen. Die hat sie sich ja vorher aufgeschrieben. Und da würde man sich ja schon ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl wünschen von so jemandem, gerade wenn ich das Ergebnis der Europawahl dann sehe, wo konservative Kräfte wirklich ja enorm zugelegt haben und links und grün wahnsinnig viel verloren haben und dann trotzdem so auf diesem Weg des Green Deal, an dem so festzuhalten, der ja eigentlich abgewählt wurde, muss man ja ganz klar so sagen. Mit solchen drastischen Worten, auch wenn sie vielleicht nicht nur in die Landwirtschaft, sondern in die Gesamtgesellschaft gerichtet waren, fand ich schon, ja, wie soll man sagen, ein kleines bisschen dämlich, solche Worte zu benutzen. Weil das hätte ihr klar sein müssen, was sie damit auslöst.
Ja, hast du recht, gebe ich dir vollkommen recht. Also die Wortwahl war bestimmt unglücklich. Also einfach die Vokabeln, die genutzt wurden, weil man da eben wieder ein Stöckchen sehen kann, über das man dann springt, hast du vollkommen recht. Green Deal ist ja eigentlich durch das Thema. Der ist ja vom Tisch. Was jetzt nochmal spannend wird und deswegen finde ich es so richtig und so wichtig, was du gerade gesagt hast. Ursula von der Leyen will ja irgendwie nach 100 Tagen, nach Amtsantritt, wollte sie ja wohl ein Konzept oder einen Weg für die Landwirtschaft in die Zukunft, wollte sie ja beschreiben und wollte den dann ja auch darstellen, um das mal so ein bisschen mit meinen Worten zu sagen. Und gerade das, was du gesagt hast, dass diese Wortwahl die Leute immer mehr in Richtung der Populisten treibt oder in eine Richtung, die wir eigentlich nicht wollen. Es wäre so wichtig, dass gerade von einer EVP, von einer konservativen Partei im Europaparlament jetzt ein Weg beschrieben wird, der gesellschaftlich Akzeptanz findet, wie wir es schaffen, Ernährungssicherheit, Naturschutz, Klimaschutz, all diese Themen unter einen Hut zu bringen, der die Gesellschaft mitnimmt, der die Ernährung sichert, der aber auch die Landwirte mitnimmt und der uns Planungssicherheit gibt, der uns Sicherheit für die Zukunft gibt. Also, und wenn das eine EVP, also eine konservative Partei auf Europaebene jetzt nicht schafft, dann gnade uns Gott bei der nächsten Europawahl.
Ich glaube, das wird sowieso spannend. Also da müssen wir nicht mal bis zur nächsten Europawahl warten. Das werden die nächsten Wahlen in den einzelnen Mitgliedstaaten ja schon zeigen. Nächstes Jahr, spätestens nächstes Jahr bei uns. Also die Entwicklung, die da abgeht im Moment, ist ja eindeutig weg von diesem, ich sag mal, von dieser links-grün Ideologie getriebenen Politik, die wir in den letzten Jahren viel erlebt haben, wo Ideologie über Wissenschaft gestellt wurde, über die Menschen sowieso, wo den Menschen was übergestülpt werden musste, so nach dem Motto, wir wissen das besser, was gut für euch ist. Das lassen die Leute nicht mehr mit sich machen. Und das wird sich bei den nächsten Wahlen, wird sich das ganz, ganz drastische Folgen haben, wenn da nicht wirklich bald was von der Politik passiert, wo die Menschen wieder mitgenommen werden, glaube ich.
Ja, und umso wichtiger ist genau, wie du es gesagt hast, die richtige Wortwahl. Dass wir nicht noch mehr Menschen verlieren, sondern dass wir es einfach schaffen, die Menschen für die Demokratie wieder mehr an die Hand zu nehmen und sie nicht den Populisten in die Hände zu treiben. Ich habe heute ein Zitat gelesen, ich kriege es nicht mehr ganz wörtlich zusammen, aber ich fand es inhaltlich gut. Also die größte Gefahr für die Demokratie sind nicht die Nazis, die in diesem Land rumlaufen oder die paar Extremen, sondern die größte Gefahr für die Demokratie sind die Wähler, die es nicht mehr schaffen, zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden. Und das ist ja das, was die Populisten eben machen, ne? Dass sie eben diese Grenze zwischen Fiktion und Realität auflösen und die Menschen ein Weltbild haben, was nicht mehr der Realität entspricht, irgendwie ein Stück weit noch mit der Realität verknüpft ist, aber auf der anderen Seite eben auch Fiktion ist. Und das ist die ganz große Gefahr für die Demokratie. Und das müssen wir einfangen.
Tilo, meinst du denn, wenn die Politik es schafft, den Bogen zu kriegen, wieder ein Gespür für die Belange der Landwirtschaft zu kriegen, dass sie es dann auch schafft, die Gesellschaft wieder einzufangen, die im Moment ja so ein bisschen, ja, ist es die Gesellschaft, aber Teile der Gesellschaft wieder einzufangen, die so abdriften in dieses Extreme?
Schwierige Frage. Die Landwirtschaft ist bestimmt ein wichtiger Teil. Wir sagen es ja immer wieder, Ernährungssicherung. Also das ist das, womit wir jeden Tag mindestens 2-3 Mal zu tun haben mit Ernährung. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, bedarf es einer Erkenntnis bei der Politik oder bei den Politikern, um diesen Schritt zu gehen, dass wir vielleicht die Landwirtschaftspolitik wieder zukunftsfähig, zukunftssicher machen für die Betriebe. Und wenn diese Erkenntnis da ist, dann wird sich das ja auch auf alle anderen Bereiche übertragen. Ich glaube, es ist nicht nur die Landwirtschaft oder es sind nicht nur einzelne Bereiche, die eine Transformation brauchen, sondern auch die Politik braucht eine Transformation, wenn wir das böse Wort dann mal wieder nutzen wollen.
Das können wir ja gerne auch mal umdrehen und der Politik da den Spiegel vorhalten, dass sie sich mal transformieren kann oder muss. Aber dann geht der Schlüssel zur Demokratie durch die Landwirtschaft. Jetzt überspitzt diesmal noch mehr.
Ja, ein Stück weit ist das bestimmt so, ne? Also wenn wir es dann schaffen, die Dinge, die als Probleme wirklich im Raum stehen in der Landwirtschaft. Und eins der ganz großen Probleme ist nach wie vor die Bürokratie. Mhm. Wenn wir es dann schaffen, und du sagst es ja immer so schön, man darf den Bürokratieabbau nicht den Bürokraten überlassen, aber wenn wir es dann schaffen, da wirklich mal nach vorne zu gehen und da auch wirklich mal Weichen zu stellen, dass es da Veränderungen gibt, Verbesserungen gibt, ich glaube, dass wir dann uns auf einen Pfad begeben, der auch in die Zukunft führen kann. Und da kann die Landwirtschaft schon ein Vorreiter sein. Wenn ich mir heute gerade, ich habe es gerade auf dem Weg hierher in den Nachrichten gehört, ich glaube kurz bevor ich hier war, dass Olaf Scholz ja schon wieder gesagt hätte, der Bürokratieabbau wird ja so kompliziert, weil das ja so viele Ebenen betrifft. Also es fängt ja schon in der Gemeinde an und geht über die Kreisebene, Landesebene, Bundesebene und dann noch in die EU, wo ja so schrecklich viel ist. Und dann glaube ich wieder diese Nachhaltigkeitserklärung angeführt, wo man da irgendwie, ich weiß nicht, wie viele 100 Seiten ausfüllen muss. Das sind Äußerungen, die uns nicht nach vorne bringen. Also wir müssen den Menschen nicht erzählen, warum es geht, nicht geht, sondern wir müssen den Menschen erzählen, wie es geht und warum es
zeigen,
geht. Wie's wir müssen es zeigen, wir müssen es machen.
Nicht nur reden, machen.
Machen.
Ich habe das Gespräch, was wir geführt haben mit Daniel Günther, ich fand das wirklich einen tollen Termin und ein tolles Gespräch, was wir geführt haben. Aber gerade beim Thema Bürokratieabbau, so sehr ich unseren Ministerpräsidenten schätze, ich glaube nicht, dass die Politiker im Moment da auf dem richtigen Weg sind oder dass sie diesen Weg, den sie da einschlagen, energisch genug gehen. Also ich hatte da wirklich das Gefühl, Worte, aber mehr auch nicht.
Es ist ja dieses geflügelte Wort vom mündigen Bürger oder wie auch immer. Also man muss den Bürgern einfach mal wieder ein bisschen mehr zutrauen und vielleicht einfach mal ein paar Dinge über Bord schmeißen und sagen, Mensch, das wird auch klappen, ohne dass ich da noch mehr Verordnung, noch mehr Bürokratie habe.
Aber da sind wir ja genau da. Es wird ja dann den Bürokraten überlassen. Also es wird dann nach unten runter auf Staatssekretärs- und Beamtenebene gesagt, so, wir müssen jetzt irgendwas abbauen. Was sollen die denn abbauen? Die haben das alles geschaffen, was da aufgebaut wurde.
Ja, so entstehen.
Die haben es geschaffen und verwaltet. Und genau. Da ist doch dann die Betriebsblindheit auch irgendwo vorherrschend. Die haben doch gar nicht den, selbst wenn sie es wollten, glaube ich, hätten die nicht den Blick zu sehen und zu entscheiden, was von dem, was die da verwalten, weg kann und was nicht.
Das ist ja wie so eine Schraube oder wie so eine Spirale, hatten wir ja vorhin schon mal, ne, die sich so langsam nach oben dreht. Also am Ende ist es ja so, dann entsteht irgendwo der Bedarf für irgendwelches Personal, was man braucht, für irgendein Projekt, was man sich gerade wieder hat einfallen lassen, vielleicht für eine neue bürokratische Ebene oder eine neue bürokratische Herangehensweise oder wie auch immer man das nennen will. Dafür werden dann 2-3 Leute zusätzlich eingestellt im Ministerium, die das dann machen und dann ist auf einmal dieses Thema abgearbeitet, dann sitzen die 3 da und dann überlegen die sich natürlich, was mache ich denn jetzt? Und dann überlegen die sich irgendeinen neuen Blödsinn. Und aber für den Blödsinn brauchst du dann, kommst du ja mit 3 Mann nicht zurecht, da brauchst du dann ja wieder 5 oder 6 Leute, dann werden die nächsten 3 eingestellt. So, und so dreht sich ja diese Spirale langsam nach oben und die dreht sich ja immer noch.
Ja.
So, wie schaffen wir es zum einen, diese Spirale oder diese Schraube mal zu stoppen? Ne? Wie drehen wir bei der Knarre vielleicht sogar, mit der man die Schraube losdreht, den Hebel vielleicht mal um, dass sich die Schraube auch mal in die andere Richtung dreht. Ne? Also das ist ja der Knackpunkt. Und da muss, glaube ich, einfach von oben mal ein Scholz sich nicht hinsetzen und lamentieren oder wer auch immer dann Kanzler in dem Fall ist und sagen, warum es nicht geht, sondern da muss man einfach mal mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, so das und das kommt jetzt erstmal weg. Da fangen wir mal an. So, und dann gibt es auch keine Argumente, warum es nicht geht, sondern dann muss das mal Order de Mufti oder wie auch immer das so schön heißt sein. Und man muss ganz klar mal sagen, den Weg gehen wir jetzt.
Ich glaube, das war beim Bauernverband, wo ein Kollege gesagt hat, im Grunde müssen wir dahin kommen, dass wir für jede neue Regel, die geschaffen wird, mindestens 2 abschaffen.
Oder so.
Ich weiß zwar nicht, ob das realistisch ist. Ich weiß auch nicht, ob das, was du sagtest, realistisch ist, weil das würde ja voraussetzen, dass die Politiker überhaupt erstmal eine Ahnung haben, was an Auflagen, was an Bürokratie uns belastet. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein Olaf Scholz sich mit der Thematik schon mal wirklich, wirklich intensiv auseinandergesetzt hat.
Nein, das ist ja, wie gesagt, deswegen sage ich ja auch lamentieren, weil am Ende redet er von irgendwelchen Ebenen, von Verwaltungsebenen und so weiter, aber ja überhaupt nicht von Inhalten. Also wenn die Inhalte kennen würden, mit denen wir uns teilweise auseinandersetzen müssen, und auch das haben wir schon thematisiert, dass wir uns ja manchmal mit Themen 3-4 Mal auseinandersetzen müssen, Nur weil es immer wieder andere Behörden sind oder andere Ebenen sind, die dieselbe Meldung nochmal brauchen. Ne? Und also da würde vielleicht auch Digitalisierung in vielen Bereichen helfen. Das wäre natürlich für uns auch schon mal ein Schritt, wenn wir nicht dasselbe Datenblatt einmal für die Berufsgenossenschaft, dann nochmal für die Alterskasse, dann nochmal fürs Landesamt und was weiß ich, wen alles ausfüllen müssen. Sondern wenn die dann vielleicht auch in der Lage wären, sich mal zu vernetzen. Damit würde es ja auch schon mal anfangen. Ne? Also,
es wäre schon mal toll, wenn man Formulare vielleicht per E-Mail schicken könnte und nicht per Fax oder Post.
Ja, aber man darf ja auch nicht, genau, das ist das eine, aber du darfst ja nicht vergessen, sitzt bei der Berufsgenossenschaft sitzt einer, der sich mit dem Formblatt auseinandersetzt, ja. Bei der Krankenkasse sitzt einer, der sich damit auseinandersetzt, im Ministerium sitzt einer, der sich damit auseinandersetzt und im Landesamt. Würde da nicht einer reichen? Dieses Datenblatt bearbeitet. Also das ist mir ein Rätsel. Und das ist natürlich auch was wahnsinnig viel Kosten verursacht. Ne?
Sind wir bei der Datensäule, die Werner Schwarz und Klaus-Peter Lucht immer gerne ansprechen. Ne? Die das eventuell ein Stück weit aber das sind ja alles...
Alle Schrauben.
Ja, aber kleine. Die sind ja so klein.
Ja, aber auch Schrauben. Die, solange wir die nicht drehen.
Nein, natürlich, da hast du recht, da hast du völlig recht. Aber man ist ja dann auch schnell dabei, dass man sagt, wir brauchen irgendwo mal einen, der auf den Tisch haut. Und da sind wir dann aber auch ganz schnell wieder bei diesen Extremen, bei diesen Populisten, die immer sagen, die wollen es ja so machen. Aber ob dies nachher, ich weiß es nicht. Es ist schon eine ganz schön verzwackte Situation, finde ich, in der wir da gerade stecken.
Ja, aber so wie bei vielen anderen Dingen auch. Also auch Thema, was ich heute Morgen gerade gelesen habe, der Wolf. Ist ja so ein Thema, was bei mir so ein bisschen ja, die Nackenhaare hochkommen lässt. Wir leben in einem extrem dicht besiedelten Land. Warum wir nun hier auf einmal die Wolfspopulation der Welt retten müssen, weiß ich nicht. Aber sei es drum, wir haben uns ja darauf committed. Aber wenn ich dann auf der anderen Seite sehe, dass ein Land wie Schweden, was riesengroß ist, den Wolfsbestand von 300 jetzt auf 170 reduzieren will, die haben sich gerade ganz aktuell mit beschäftigt. Und wir in Deutschland, wo wir ja wirklich viel kleiner und viel, viel dichter besiedelt sind, uns inzwischen Wolfsbestand von 3000 leisten. Ich finde, das ist auch ein Beispiel davon, wie weit wir oft an der Realität vorbeileben. Und wir beschäftigen mit diesen 3000 Wölfen ja, ich weiß nicht, wie viele Abteilungen in irgendwelchen Ämtern und Ministerien und geben da was weiß ich, wie viel Geld für aus, für irgendwelche Wolfsschutzzäune, für Wolfsmanagement, für Wolfsbeauftragte und ich weiß nicht, was alles. Also manchmal sage ich auch, wir sind ein bisschen bekloppt, sind wir auch. Also das ist doch nichts, was uns nach vorne bringt und was ist auch nichts, was die Wolfpopulation auf der Welt nach vorne bringt. Das ist wirklich Quatsch.
Und da schließt sich jetzt der Kreis schon fast wieder zum ersten Thema, zu der Lebenswirklichkeit der Menschen in der Stadt, die nicht wissen, was auf dem Dorf und auf dem Land abgeht.
Ja. 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 Kann ich nichts anderes zu sagen als ja. Ist jetzt aber nicht die Lösung für den Bürokratieabbau.
Also, das stimmt, aber...
Aber es zeigt halt ein Stück weit...
Die Wurzel allen Übels.
Ja, es zeigt halt ein Stück weit, wie verrückt es teilweise läuft. Und da müssen wir weg. Wir müssen wieder mehr in die Realität. Auch da verschwimmt die Grenze zwischen Realität, zwischen ländlicher Realität und urbaner Fiktion in dem Fall. Ne? Also man stellt sich da irgendwas vor, so ein bisschen diese Rotkäppchen-Vorstellung und auf dem Land sagst du, ja, was mache ich jetzt mit meinen Schafen? Was mache ich jetzt mit meinen Kühen? Die kann ich ja eigentlich abschaffen, weil ich habe keinen Bock, dass da jetzt jeden dritten Tag da irgendwie ein Schaf tot und gerissen auf der Weide liegt.
Ne? Ist auch ein scheiß Gefühl. Also wir ja, haben ja hier einen Schäfer im Dorf, der auch das Problem gehabt hat und das ist nicht geil, wenn du auf die Koppel kommst. Und das Ding ist ja, wenn der Wolf ein Schaf holen würde, damit er satt ist. Also das ist ja, wir hatten neulich einen Fuchs bei den Hühnern, da denke ich das genauso. Mein Gott, dann fress doch ein Huhn. Meinetwegen auch zwei, dann bist du satt.
Blutrausch.
Ja, und ich habe da 10 Hühner aus der Koppel geholt. Und so ähnlich ist es bei den Schafen ja auch. Die werden dann ja getrieben, bis sie umfallen und werden dann angerissen, kriegen dann den Kehlbiss und dann werden sie liegen gelassen. Und dann hast du da halt 10, 15 tote, / verletzte Schafe. Und das ist ja das, was einem dann zusetzt.
Ja, wir
machen der Verlust eines Tieres wäre, den könntest du sagen, ja, komm, scheiß drauf.
Wir machen uns ständig Gedanken über Tierhaltungsform, hatten wir ja das Thema. Ne? Ja. Also wie wir die Tierhaltung verbessern. Aber andererseits kleben wir einen Wolf in die Landschaft, ne? Und wundern uns dann auf einmal, warum die Tiere ja so verscheucht sind. Ich meine, das ist doch auch für so eine Herde, ist das doch eine absolute psychische Belastung. Auch wenn von den 100 Schafen vielleicht nur in Anführungsstrichen 10 tot auf der Weide liegen, die ein Wolf umgebracht hat, die er in 3 Monaten nicht auffressen würde wahrscheinlich. Die anderen 90, die haben doch auch einen Knacks fürs Leben.
Ja.
Das kommt doch noch dazu.
Und der Halter auch.
Ne? Aber das ist, also davon müssen wir weg, ne? Davon müssen wir weg. Und solange wir davon nicht wegkommen, treiben wir die Leute weiter in die Arme von irgendwelchen Verrückten, die wir nicht haben wollen.
Umso wichtiger, glaube ich, dass wir das, wir haben das Thema ja auch schon angesprochen, das Thema Öffentlichkeitsarbeit auch in der Branche weiterspielen und intensiver spielen und da gucken, dass wir da wirklich nach vorne kommen und die Themen auch platzieren und nach Möglichkeit, das ist natürlich immer nicht so einfach, rauszukommen aus der Blase, aber das ist ja ein enorm wichtiges Thema, dieser Bereich Öffentlichkeitsarbeit, dass wir einfach zeigen können, aus unserer Branche heraus, was uns bedrückt und was uns befasst und womit wir uns auseinandersetzen müssen. Und deswegen fahren wir ja dieses Jahr auch wieder nach Hannover und treffen da unter anderem die Agrarinfluencer des Jahres wieder.
Genau, die Eurotier dieses Jahr, das ist ja immer im jährlichen Wechsel, Agritechniker und Eurotier, dieses Jahr ist die Eurotier. Und das sind natürlich ganz, ganz wichtige Veranstaltungen für die Öffentlichkeitsarbeit. Und die Influencer, und ich finde, du bist natürlich einfach ein super Beispiel dafür. Und wir hatten es am Anfang, auch wenn es da um eine witzige Sache ging mit dem Kuhfladen-Roulette, aber am Ende nimmt es die Öffentlichkeit mit auf den Bauernhof, mit auf den landwirtschaftlichen Betrieb und es zeigt die ländliche Realität. Ne? Und das ist ja der Transport dieser ländlichen Realität in die urbane Fiktion. Ich sage es jetzt einfach nochmal so, das ist so wichtig. Und wir wollen ja immer positive Botschaften. Und wir arbeiten ja auch daran, Wege zu finden, jetzt nicht nur im Podcast, sondern ja auch auf unseren Betrieben. Wir suchen ja nach Wegen nach vorne. Wir suchen ja nach Wegen in die Zukunft. Und auch die Gesellschaft hat sich ja so oft aufgemacht, Wege in die Zukunft aufzuzeigen. Ich sag mal, Borchardt-Kommission, Zukunftskommission. Das gerade, Zukunftskommission war ja ein wirklich großer gesellschaftlicher Konsens. Da waren die NGOs, da war Landwirtschaft vertreten, da waren aber auch Verbrauchergruppen vertreten. Da hat es einen Bericht gegeben. Ja, und der liegt irgendwo im Ministerium und verstaubt. Ne? Also das, was so aus der Gesellschaft dann vielleicht auch mal mit Konsens entwickelt wird, das wird leider nicht aufgenommen. Und ich glaube, da haben wir auch ein Stück weit eine Verantwortung, dass wir auch da immer wieder als Influencer, aber auch als Podcast oder wie auch immer, immer wieder sagen, die Ideen gibt's doch, die Wege gibt's doch. Ich habe auch das Gutachten von Agora, glaube ich, neulich schon mal, oder die Studie von Agora neulich schon mal angesprochen. Auch da werden ja Wege aufgezeigt, wie es in die Zukunft gehen kann. Natürlich kann man diese Wege diskutieren. Natürlich mag der eine oder andere sagen, ist nicht so geil. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir gesellschaftlich diese Themen diskutieren und dass wir die Gemeinschaft gemeinsam diskutieren mit allen. Also über den ländlichen Raum, mit den urbanen Gesellschaften. Und da sind wir ein wichtiger Verknüpfungspunkt.
Wir haben ja für die Eurotier so ein bisschen schon mal vorgearbeitet, was wir da, womit wir uns auseinandersetzen wollen. Wir haben Henning angefragt, ein Kollege von uns, der im Bereich Spermavertrieb für ein Rinderzuchtunternehmen unterwegs ist. Freue ich mich sehr drauf. Das wird, glaube ich, ein ganz spannendes Gespräch, weil er ja gerade in diesem Bereich Tierhaltung, auch im Bereich Mutterkuhhaltung, weil er selber betroffen ist und da natürlich dieses Thema Wolf dann auch ihn dann ein Stück weit tangiert, unterwegs ist. Aber auch so zum Thema Zuchtfortschritt wird er ja wahrscheinlich auch ein bisschen was zu erzählen haben. Also da freue ich mich sehr drauf. Auf das Gespräch mit ihm zum Beispiel. Und ja, wie gesagt, die drei Gewinner des Agrar-Influencer Awards, glaube ich, wird auch ein spannendes Thema, einfach mal aus deren Sicht zu sehen. Das sind alles junge Leute, die sich mit dem Thema Öffentlichkeitsarbeit auseinandersetzen, aber wie die diese Bereiche sehen und auch ihre Aufgabe sehen, die Themen auch politisch vielleicht mit zu begleiten und in die Öffentlichkeit zu tragen, das werden richtig, richtig spannende Gespräche, glaube ich, die wir da führen können.
Ja, auch ich glaube so grundsätzlich, ne, die ganzen Zukunftsvisionen, die man da vielleicht schon entwickeln kann, auch im Bereich der Milchviehhaltung, im Bereich der Technik, die auch sich um solche Bereiche herumspinnt, auch da geht es ja weiter, ne? Das kann man da alles sehen und ich denke, dass wir da auch ja, bestimmt einiges zu veröffentlichen werden. Von daher, ich freue mich darauf, ich finde es spannend und ich glaube, das kann für alle spannend werden.
Unsere Hörer können uns ja quasi bei der Arbeit auch über die Schulter gucken. Auf der Eurotier. Ich habe mir die Termine ja mal so ein bisschen zusammengetragen und wir werden am 15. November, das ist der Freitag, der letzte Tag der Eurotier, da werden wir ab 11 Uhr auf dem Stand von ADF Milking, ich glaube in Halle 13, stehen und da dann live Podcast aufzeichnen.
Genau. Das ist immer, haben wir auf der Agritechnika auch gemacht, auf dem Jorland-Stand und das ist schon spannend und macht auch Spaß.
Wir hätten sie auch gerne wieder bei New Holland gemacht, aber New Holland ist auf der Eurotier aus verständlichen Gründen, weil es keine New Holland Melkmaschinen gibt, nicht vertreten.
New Holland Sperma.
Aber, aber da sind wir sehr dankbar, dass ADF Milking da eingesprungen ist und uns da aufgenommen hat und wir da dann stehen dürfen und die Gespräche führen dürfen. Das wird richtig, richtig cool, glaube ich. Da freue ich mich drauf. Und am Tag davor wird es um 16 Uhr schon mal ein Meet and Greet geben bei ADF als Vorspiel quasi für die Young Farmers Party, an der wir natürlich dann auch wieder teilnehmen möchten.
Ja, also ich freue mich darauf. Ich finde es gut, dass wir das machen und ich bin mal gespannt, wen man da alles so trifft und wer uns da so vor die Linse läuft und was wir so an spannenden Themen berichten können. Ja, Plan B, ne? Unser Fazit für heute war jetzt ja wirklich so ein Ritt durch die Gesellschaft im Moment oder durch die Politik im Moment.
Aber es ist halt auch viel unterwegs und es beschäftigt einen ja auch viel und man versucht dann ja immer für sich selber die Gedanken so ein bisschen einzusortieren. Aber es ist dann immer noch mal ein bisschen einfacher, wenn man das im Gespräch machen kann, finde ich. Und wenn wir beide uns austauschen, ich gehe dann immer auch aus dem Gespräch raus mit dem Gedanken, ja, das hat dir jetzt auch was gebracht und du siehst jetzt auch einige Sachen dann immer noch mal vielleicht ein bisschen differenzierter. Du bringst auch oft einen anderen Blick noch mal drauf, als ich ihn alleine hätte. Und das finde ich enorm wichtig und ich hoffe auch, dass wir das jetzt ein bisschen auch rüberbringen konnten an die Hörer.
Ja, das Spannende ist ja auch, dass wir es eigentlich ja immer so machen, dass wir uns gerade vor solchen Gesprächen gar nicht vorher irgendwie viel abstimmen über Themen, sondern dass wir einmal gucken, was war so ganz grob, aber ja. Dass wir dann tatsächlich das auch so ein bisschen laufen lassen, weil ich glaube, wenn man sich vorher zu viel fokussiert auf irgendwelche einzelnen Aussagen oder so, dann wird das nicht so spontan und so inhaltsreich, wie als wenn man das so ein bisschen spontan halt laufen lässt. Und das finde ich schon cool. Finde ich schon spannend.
Ja, hat großen Spaß gemacht, Tilo. Vielen, vielen Dank, dass wir das hier bei uns machen konnten, weil meine Zeit irgendwie auch so knapp ist. Ich bin sehr dankbar, dass du den Weg auf dich genommen hast, hier rauszukommen. Vielen Dank an unsere Sponsoren New Holland Deutschland und Wüstenberg Landtechnik. Vielen Dank, Tore natürlich, an der Technik. Vielen Dank euch zu Hause oder unterwegs, wo auch immer ihr uns zuhört. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns und vielleicht sehen wir uns ja auch auf der Eurotier.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland. Innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.